So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. Mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltiger, weil so ein iPhone einfach sehr viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Bei Swappy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist. Und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie. Das sind also 3 volle Jahre. Und aktuell ist ja auch Black Week, noch bis zum 4.12. Und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben. Und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swappy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla bla bla. Dann wird das Ganze geschätzt, also wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen. Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swappy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten, gibt es bis zu 100 Euro Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich.
Tech und Rara.
Also es ist auf jeden Fall nicht der falsche Ansatz. Es muss einfach dazu gehören, auch die Leute als Endkonsumentinnen und Konsumenten mit ins Boot zu holen. Aber es sind letztlich alle Akteure, ja, ich möchte fast schon sagen, gleich verantwortlich.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.
Ja, aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Stück Möbel kaufe, ob ich da jetzt... also hinsichtlich meines Footprints, ob mir Nachhaltigkeit egal ist und Hauptsache günstig, oder ob ich da jetzt wirklich zum nachhaltigsten Produktlieferanten greife, das macht natürlich dann beim Footprint einen Unterschied.
Moin, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen. Das erzähle ich euch mittlerweile, glaube ich, seit über 120 Folgen jede Woche in genau demselben Intro, zumindest den Einleitungssätzen. Genau, also wir widmen uns hier einfach spannenden Themen. Ihr wisst das ja, ihr kennt das. Wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, wie funktionieren die, welche Fragen kann man sich darin stellen. Das ist super spannend und es war diese Woche sehr, sehr spannend, denn ich war wie letztes Jahr auf der Fintech Week und da haben wir vor Ort unseren Podcast aufgezeichnet. Dieses Mal gemeinsam mit Juri Peters. Der ist Mitgründer und Geschäftsführer bei Eco Income Engineering. Und die haben was ganz Spannendes gemacht. Die haben nämlich eine Lösung entwickelt, wo sie mit Hilfe von Finanztransaktionsdaten den Climate Footprint, sagt man das so? Ja, Climate Footprint berechnen können von Personen, von Privatpersonen. Und da steht relativ viel Wissenschaft dahinter und stehen verschiedene Modelle dahinter. Und das ist sehr, sehr spannend. Und damit haben wir uns beschäftigt. Und wir sind schon ziemlich tief in dieses Thema eingedrungen. Also wir haben schon, oder ich habe wirklich schon versucht zu verstehen, wie berechnen die den. Und das ist stellenweise sehr abstrakt. Also wenn ihr diese Folge hört, rate ich euch dazu, euch wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, keine Folge, die man jetzt so nebenbei hört, wenn man sich nicht ohnehin schon mit dem Thema auskennt, sondern setzt euch wirklich hin, nehmt euch vielleicht auch was zu schreiben mit und ja, und versucht irgendwie so ein bisschen dem Ganzen zu folgen. Ich habe versucht, euch das so ein bisschen, diesen technischen Wust, der da irgendwie ja entsteht, den die ja gemanagt haben, euch den so ein bisschen in Häppchen zu verpacken, so dass ihr das irgendwie auch verstehen könnt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist ein total cooles Konzept zu sagen, hey, wir nutzen diese Daten, die bei bargeldloser Zahlung anfallen, um eben ja, zu berechnen, wie der Climate Footprint ist. Also das ist nicht nur CO2, das sind auch andere Treibhausgase und so. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Juri hat auf jeden Fall eine große Leidenschaft für das Thema und kann da sehr, sehr cool irgendwie drüber reden. Und ich glaube, ich habe da viel gelernt und ich glaube, ihr werdet da auch viel lernen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das allereinfachste Thema. Also nehmt euch ein bisschen Zeit für die Folge. Das würde ich einfach nur sagen im Vorfeld. Und jetzt, ja, wünsche ich euch eigentlich einfach nur viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank an die Fintech Week, dass ihr uns zusammengebracht habt, Juri und mich. Vielen Dank an Klaas Bese, der war letztes Jahr zu Gast und der ist ja, ja Veranstalter der Fintech Week. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Ja, und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Juri Peters. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sind ja jetzt heute auf der Fintech Week und machen hier unseren Live-Podcast und sprechen heute so ein bisschen über das Thema, was dich mit deiner Firma, die du mitgegründet hast, ja irgendwie sehr stark beschäftigt. Und zwar, wie kann man mit irgendwie technischen Innovationen, passend zur Fintech Week, vor allen Dingen finanztechnologischen Innovationen, für mehr Nachhaltigkeit sorgen? Wie kann man vielleicht irgendwie was dazu beitragen, dass wir das Klima verbessern oder in irgendeine Richtung nachhaltig agieren? Und genau, vielleicht kannst du mir mal kurz erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist und vor allen Dingen, was deine Firma macht, wie ihr, also wieso ihr das tut, was ihr tut, weil es ist ja schon was Besonderes.
Mhm. Ja, also vielleicht zum Background. Ich habe ein Nachhaltigkeits- und Business-Background, also habe nachhaltiges Wirtschaften studiert, ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ja, habe da einfach festgestellt, wir haben viele Probleme, Herausforderungen, aber Klimawandel ist halt wirklich das allerwichtigste und dringendste Thema. Und ja, habe mich zeitgleich als Unternehmer entdeckt. So war das eigentlich klar, dass ich die beiden Dinge verbinden wollte. Mhm. Und ja, bei Nachhaltigkeit kann man ja von vielen Seiten angreifen. Das ist ja ein riesengroßes, komplexes Thema.
Ja.
Und ich habe dann ja mich der Konsumseite verschrieben. Also wenn man sich mal die Wirtschaft als Angebot und Nachfrage vorstellt, mhm. wir haben schon auf der Angebotsseite viele grüne Produkte und Dienstleistungen. Da mhm. gibt's halt ja zunehmend mehr Innovation und die ja dann auch kommerzialisiert werden. Und auf der Nachfrageseite gibt's aber eben noch nicht so viel. Beziehungsweise da habe ich eben vor ein paar Jahren einfach nicht so also keine guten Incentive-Tools gesehen. Mhm. Also beziehungsweise hier braucht es einfach, hier können ja auch staatliche Steuern irgendwie Konsum regulieren oder mhm. steuern oder auch von der Privatwirtschaft irgendwelche Tools von Startups. Aber da gab es halt nichts, wo ich gesagt habe, also ne, staatliche mhm. Instrumente sind halt wichtig, aber die, wie schnell sie kommen, wie effektiv mhm. sie sind, darauf wollte ich mich nicht verlassen. Und im freien Markt habe ich halt nichts gesehen, was halt, ja, was ich gut fand, was ich effektiv fand. Mhm. Und da habe ich halt den Bedarf gesehen und ja, so ging das los. Und es muss halt irgendwie erstmal damit losgehen, dass man seinen eigenen Footprint versteht. Wenn mhm. man halt quasi über ein Incentive-System irgendwie für kreieren will, um sein Climate Footprint letztlich zu verstehen, zu reduzieren, muss man den erstmal messen. Und das geht am besten eben über Finanzdaten, weil das ist immer ein schönes, ganzheitliches Bild unseres Konsums und unseres Lebens,
ja.
wenn man ne, in sein Online-Banking guckt. Und so war das eigentlich klar, dass ich irgendwie erstmal eine Methode entwickeln musste, um auf Basis von Finanzdaten irgendwie mhm. auf Basis von Finanzdaten Treibhausgasemissionen zu berechnen.
Mhm.
Und das ist halt kein triviales Thema, da eine anständige wissenschaftliche Methode zu entwickeln. Und so ging das dann quasi los, dass ich dann ja da selber in Research gegangen bin und aber auch zeitgleich irgendwie meine Co-Founder gesucht habe mhm. und bis es dann eben ja vor Ende 2019 haben mhm. wir dann war das Team dann komplett mhm. und wir hatten unseren und haben dann Eco Income gegründet. Und genau, das ging dann so ziemlich genau los mit dem Startschuss, als wir dann auch eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben haben, um diese Methode dann zu entwickeln.
Okay.
Das war dann so die Basis.
Hast du die Masterarbeit geschrieben? Oder oder habt ihr sozusagen hat die jemand bei euch geschrieben? Also ist das sozusagen aus dem Studium raus entstanden, dieses Verfahren? Oder?
Nee. Also ich habe dann einfach die ersten Grundlagenanalysen gemacht, mhm. habe dann aber gemerkt, okay, du kannst ja nicht parallel auch irgendwie das machen und Startup aufbauen.
Ja, klar.
Und habe dann einen engagierten Masteranden gefunden.
Mhm.
und der dann für uns die Arbeit geschrieben hat und dann auch im Nachgang noch das Modell weiterentwickelt hat.
Okay, verstehe. Genau, vielleicht muss man das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also was Eco Income macht, ist, ihr berechnet nur den Carbon Footprint oder den Climate Footprint?
Den Climate Footprint, also CO2-äquivalente komplette Treibhausgasemission.
Okay, ja, aber ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen drüber gestolpert beim Recherchieren und dachte, okay, da gibt es nochmal einen Unterschied anscheinend. Den berechnet ihr anhand dessen, was wir, wenn wir mit Karte bezahlen, an Daten generieren. Das finde ich ganz spannend, weil wir im letztes Jahr waren wir ja auch hier auf der Fintech Week und da haben wir mit Klaas Bese darüber gesprochen, wie so eine bargeldlose Gesellschaft aussehen kann. Und da ging es viel darum, was das halt auch für Risiken vielleicht birgt und ob das irgendwie gut ist und auch viel so um Komfortfragen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Take auf die Frage, was passiert mit den Daten? Also da kommt man ja gleich immer in so Horrorszenarien von wegen, ah, dann kann man ausrechnen, wie schwer jemand ist und dann zahlt er mehr im Flugzeug, solche Geschichten. Aber das ist ja ein sehr viel positiveres Nutzungsszenario, in dem man sagt, okay, aber was kann man da auch draus gewinnen? Und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage, wie genau dieses Verfahren, also wir werden es jetzt nicht im Detail durchgehen können, aber funktioniert. Also welche Daten bekommt ihr, durch was für ein Modell gehen die und was bekommt ihr da am Ende raus? Wo wird mir das angezeigt? Wie nehme ich als Konsument das wahr? Das ist jetzt gleich mal so ein ganzer Fragenkomplex, aber.
Ja. Nee, passt. Also das, was wir eben anbieten ist oder wo unsere Stärke ist, wo unser Know-how ist, eben auf Basis von kategorisierten Zahlungstransaktionen eben die Treibhausgasemissionen zu berechnen. Du hast schon richtig gesagt, es ist nicht Carbon, sondern Climate. Also CO2-Emissionen machen rund 75-80% der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Aber da gibt es eben auch noch Methan und weitere, Stichwort Landwirtschaft. Und weil wir, ne, Klima ist ja dann im Rahmen der Klimakrise, sind einfach alle Treibhausgasemissionen relevant, deswegen CO2-Äquivalente, das ist dann die Einheit, in der man das misst. Als Grundlage verwenden wir einige Datenbanken, aber die Hauptdatenbank ist Axiobase. Das ist eine der führenden und umfangreichsten und in Europa eigentlich die führende Datenbank, entwickelt von einem Forschungskonsortium von mehreren Instituten, Universitäten und auch von EU-Geldern finanziert über mehrere Jahre. Also das ist halt wirklich ein Mammutprojekt und ist auch eine Never-Ending-Story. Und das Besondere an dieser Datenbank ist, die haben halt die alle globalen Treibhausgasemissionen und Finanzströme je Land, je Produktgruppe abgebildet. Das heißt, wenn du weißt, irgendwie in der Schweiz, in den Niederlanden, in Deutschland, in diesem Sektor oder in dieser Produktgruppe, in dieser Kategorie wurde irgendwie so viel Geld bezahlt und sind so viele Emissionen entstanden, dann kannst du da für dieses Land, für diese Produktgruppe, diese Emissionsintensität ausrechnen.
Okay.
Kilogramm CO2-Äquivalente pro ausgegebenen Euro. Und das ist eben, also das ist das eine, dass es eben sehr ganzheitlich ist und also ganzheitlich und harmonisiert. Da fließen halt die ganzen Daten von den ganzen Statistikämtern der Länder rein und werden da eben harmonisiert und in einigen Schritten dann eben weiter transformiert, so aufbereitet, dass es eben sind Rohdaten, aber dass es eben wirklich nutzbar ist und konsistent ist. Der zweite Punkt, der so cool ist an dieser Datenbank, ist einfach, dass es die unseren komplexen globalen Handel berücksichtigt, also die Import-Export-Flows berücksichtigt. Okay. Das heißt, irgendwie ein Stück Kleidung, was irgendwie in Fernost, in China hergestellt wurde, aber hier nachgefragt wird, wird auch hier bilanziert. Das heißt, wir als Verursacher, hier entsteht die Nachfrage. Und somit sind wir dann eigentlich der eigentliche Verursacher, dann wird es auch hier bilanziert, obwohl die Emissionen eigentlich drüben entstanden sind. Das heißt, diese Cross-Border-Flows werden da eben berücksichtigt und das steckt dann hinter diesen Emissionsintensitäten. Also wir haben halt diverse Konsumkategorien, also wir haben die Faktoren für über 40 Kategorien, für über 40 Länder. Und hinter all diesen Faktoren, diesen Emissionsintensitäten für all die diversen Endkonsumkategorien stecken eben diese ganze Import-Export-Flow-Logik, dass da halt Waren um die halbe Welt und mit Zwischenstufen irgendwie hin und her geschifft worden, zwischenverarbeitet worden sind etc. Das steckt da eben alles schon hinter, weil wir eben auf diese Datenbank zugreifen. Also wie gesagt, das sind Rohdaten, konsistent aufbereitete Rohdaten. Und wir greifen da eben mit einem Input-Output-Analyse-Ansatz drauf zu. Also das ist dann der Fachjargon Environmentally Extended Multi-Regional Input-Output-Analysis.
Ja.
Das ist dann, und so können wir dann die Daten eben aufbereiten und dann letztlich die Emissionsintensitäten für die ganzen End-User-Kategorien dann generieren.
Okay, aber das heißt, also ihr habt sozusagen Zugriff auf diese ganzen Daten, die über Jahre irgendwie gesammelt wurden, die in der
Public Datenbank, ne?
Genau, also da hat jeder auch Zugriff drauf.
Da hat jeder Zugriff, okay. Aber wie gesagt, das sind Rohdaten und wenn du da wenn du da rangehen würdest, wüsstest du wahrscheinlich auch nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Also du brauchst halt wirklich diese, das ist das, was wir eben in der Masterarbeit entwickelt haben, diese Methode, wie man diese Rohdaten dann quasi so nutzt, dass es dann am Ende auch, dass du dann am Ende auch im Digital Banking deine Edeka-Transaktion, die dann in die Kategorie Lebensmittel kategorisiert worden ist, kannst du da einfach noch eine Emissionsintensität dranpacken und dann hast du dann quasi deinen Footprint für diese Transaktion und das wäre dann, glaube ich, auch das Ende deiner Frage, um da nochmal die Kurve zu kriegen.
Ja, voll, aber das ist mega gut. Also das heißt, wir haben unsere Transaktion, die wird erstmal in eine Kategorie gepackt. Davon hast du gesagt, habt ihr 40 Stück. Das habe ich jetzt gerade richtig verstanden, oder?
Genau, ja.
Und dann kommen, ja, oder mehr als, aber genau, also so jetzt nicht Tausende, sondern schon Lebensmittel, Kleidung, irgendwie sowas.
Möbel. Du kannst irgendwie Haushaltsreinigung, also du kannst ja das Leben irgendwie ganz in 10 Kategorien packen, dass du dann wirklich so Food, Transport, irgendwie Household, dann ist es sehr, sehr aggregiert. Oder du splittest das eben auf in 30, 40 und dann ist es immer noch kategoriebasiert.
Ein bisschen granularer. So.
Genau, nicht Product-Level basiert, aber wirklich schon sehr detailliert in den Kategorien. Und das ist eigentlich schon ein gutes Maß, finden wir, an an Detailtiefe.
Und diese Kategorien sind aber jetzt so in der Datenbank, die ihr nutzt, nicht vorhanden, sondern da ist es wahrscheinlich noch granularer und ihr matcht es dann? Oder ist es so, dass diese Kategorien da mehr oder weniger auch 1:1 vorhanden sind und ihr gebt praktisch dann einfach, wir haben die und die Kategorie Transaktion gehabt, dass es in dem Land wurde das bezahlt und so viel Geld und dann habt ihr euer Modell, schnappt euch die Daten und am Ende kommt dann raus, okay, wir wissen anhand dieser Daten, eine Transaktion über 5 Euro in der und der Kategorie entspricht ungefähr der und der Emission und dann wird das zurückgegeben.
Also, um da das nochmal zu schärfen, das, was wir dann in dieser Axio-Based-Datenbank haben, das sind halt wirklich Wirtschaftskategorien. Das heißt irgendwie Holz, Metall, irgendwelche Rohstoffe. Ja? Mhm. Und die müssen dann eben gemappt werden, also in einigen Transformationsschritten auf diese End-User-Kategorie.
Also wenn jemand
das ist das, was wir dann eben auch mit unserer Input-Output-Analyse-Ansatz dann unter anderem machen.
Also um das nochmal ein bisschen runter zu dumm, so damit ich das auch verstehe. Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein Auto kauft, dann weiß man, da, also ganz doof gesagt, da ist irgendwie Metall drin verarbeitet, da sind auch ein paar Kunststoffe mit verarbeitet und irgendwie noch eine Batterie drin und dann kann man anhand der vermutlich, also dann anhand dieser, wow, jetzt habe ich mich gerade verfranst, an dieser Kategorisierung aus der Datenbank so ein bisschen granularer dann feststellen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja. Oh, sorry. Geht in die richtige Richtung, ja.
Ja, okay, genau. Also ist jetzt sehr, sehr vereinfacht und ich glaube, es ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, dass wir dieses Modell ganz aufdröseln, aber ich glaube, es gibt zumindest ein grobes Bild davon, wie das ganz grob funktioniert. Und zum Beispiel wusste ich nicht, dass ihr auf Daten zugreift, die auch mit EU-Geldern und so gesammelt wurden. Jetzt ist ein bisschen die Frage, an wen, also du hast es ja schon gesagt, es richtet sich ja an Konsumenten. Und wie kommen jetzt diese Konsumenten an? Du hast gesagt, das passiert im Online-Banking. Arbeitet ihr da mit Banken zusammen? Habt ihr irgendwelche Kooperationen? Wie vermarktet ihr das? Also wie macht ihr das, dass das bei uns Konsumenten dann landet?
Ich, bevor das hinten runterfällt, würde ich darauf gerne gleich nochmal zurückkommen. Und zwar bei der Methode, um das eigentlich noch zu vervollständigen.
Ja.
Das, was ich, also wir haben ja gerade die durchschnittlichen Emissionsintensitäten skizziert, was dahinter steckt. Und das sind aber eben wirklich Durchschnittswerte. Mhm. Ja, aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Stück Möbel kaufe, ob ich da jetzt, also hinsichtlich meines Footprints, ob mir Nachhaltigkeit egal ist und Hauptsache günstig, oder ob ich da jetzt wirklich zum nachhaltigsten Produktlieferanten greife. Das macht natürlich dann beim Footprint einen Unterschied. Oft ist es ja auch so, dass nachhaltigere Produkte etwas teurer sind, aber dann eigentlich weniger Emissionen verursachen. Und du willst ja nicht nur, weil es teurer, wenn du dann nur mit einer Durchschnittsintensität rechnest und es wird dann teurer, obwohl es ein nachhaltigeres Produkt ist, ne, dann kriegst du ja einen höheren Footprint angerechnet, obwohl du eigentlich das nachhaltige Produkt gekauft hast. Das geht natürlich nicht. Mhm. Das heißt, hier verfeinern wir die Berechnung durch einen Modifier-Ansatz. Das heißt, für bestimmte Kategorien und wo es Sinn macht und es werden zunehmend mehr, kann man einfach einen Modifier anlegen. Um jetzt im Beispiel Ernährung zu bleiben, könntest du natürlich angeben, was ist meine grundsätzliche Ernährungsweise von Fleischbeton bis vegan. Mhm. Dann könntest du da noch einen Modifier anlegen, irgendwie, ob man auf Bio achtet, auf Regionalität achtet, aber genauso im eben in allen anderen Bereichen, jetzt Möbel habe ich erwähnt, Kleidung erwähnt, da kannst du ja genauso auch zu nachhaltigeren Alternativen greifen. Und das kann man dann eben mit Modifier feintunen.
Als User dann praktisch.
Genau, genau. Ja. Das heißt, diese durchschnittlichen Faktoren, die gelten, werden dann bei jeder Transaktion angewandt und jeder User hat dann eigentlich nochmal so ein Modifier-Profil. In der Kategorie Kleidung ist mir Nachhaltigkeit egal, aber hier achte ich drauf und dann kann man das einfach noch ganz simpel mit in die Multiplikation dann mit reinnehmen und wie berechnen wir das? Das ist dann, also dass die durchschnittlichen Faktoren, das ist ja ein Top-Down-Ansatz. Da guckt man ja quasi auf die Volkswirtschaft, ne? Was wurde umgesetzt, was wurde irgendwie an Emissionen entstanden, so kann man die Faktoren bestimmen. Und bei dem Modifier-Ansatz ist es ein Bottom-Up-Ansatz. Das heißt, da gucken wir uns die Preise und die Bottom-up, also Product Footprints von den nicht, also von den nachhaltigsten und also von den konventionellen Produkten und von den nicht nachhaltigsten, also von den nicht grünsten und grünsten Produkten an. Ja.
Die beiden Extreme praktisch.
Die beiden Extreme gucken, was kosten die, was emittieren die auf Product Level. Das heißt, da müssen wir dann wirklich mal irgendwie Lifecycle Assessment Studien heranziehen auf oder auch mal in eine Datenbank gucken oder vielleicht auch mal selber eine Modellierung machen. Aber oft ist man da schon gut bedient mit Studien und Datenbanken. Und dann kannst du da ja dann auch für diese Extrema dann die Intensität bestimmen und weißt dann quasi die Range um den Mittelwert. Und so kannst du das dann quasi, kannst du damit arbeiten, kannst dann, mal den Durchschnittsfaktor, mal dann noch den Modifier, je nachdem, wo du da auf der Skala bist. Und das ist dann natürlich eine Selbsteinschätzung von mir als User. Das ist natürlich noch nicht
so 100% akkurat. So.
Genau, Stichwort Genauigkeit ist auch immer so ein Thema. Aber es ist trotzdem, stellen wir fest, wir machen auch Benchmarkings, stellen fest, dass es eben eine sehr gute Schätzung bereits des Footprints einer solchen Transaktion ist, ohne eben auf Produktlevel gehen zu müssen, weil das ist halt wirklich komplex, da hat man Datenlücken und. Also da muss die Reise hingehen, aber das ist halt wirklich nicht trivial. Und so haben wir hier einen pragmatischen Ansatz, der aber auch wirklich eine ziemlich gute Genauigkeit schon mitbringt.
Ja. Wie könnt ihr die messen? Also wie messt ihr Genauigkeit? Habt ihr das irgendwie mal machen können, dass ihr mal irgendwie gesagt habt, wir vergleichen mal auf Produktebene wirklich komplett durchgerechnet und das mit unserem Ansatz, der ja doch ein bisschen, wie du schon sagst, nicht auf Produktebene ist, ein bisschen weniger genau in Anführungszeichen?
Also da gucken wir uns dann wirklich, wir sind mal zum Beispiel zu Rewe gegangen und haben da einen Produktkorb zusammengestellt mit komplett, also billig Ja-Produkten und dann eben teuren Bioprodukten, also die gleiche Menge, aber eben unterschiedliche Qualität und haben da die Footprints dieser Warenkörbe berechnet auf Produktlevel. Da kann man dann im Food-Bereich auf entsprechende Datenbanken auch zurückgreifen, aber ne, greifst du auf zwei Datenbanken zurück, hast du zwei verschiedene Ergebnisse. Das heißt, da gibt es auch nicht den einen Wert, sondern da gibt es halt einen Normbereich, in dem man landen sollte. Also da gibt es halt auch eine Abweichung, wenn man das auf Bottom-up-Produktlevel berechnet. Und in dem Normbereich wollen wir dann halt landen.
Okay.
Ne, ja. Das ist dann unser Ziel.
Ja.
So, ne, wir dürfen jetzt nicht mehr als, definieren wir dann für uns irgendwie plus minus 5% oder 10%.
So die Standardabweichung, um das.
Genau. Ja. Und da wollen wir dann hinkommen und dann machen wir auch das Feintuning für unsere Modifier. Wenn wir sehen, wir sind hier, wir müssen hier, um in dem Product Basket mit dem, um den nachhaltigen Product Basket, um da den, das wäre ja quasi dann, wenn der Modifier auf nachhaltig gestellt ist, da müssen wir dann mit unserem Ansatz einfach nur durchschnittliche Emissionsintensität mal den Modifier auf nachhaltig, dann in diesem in dieser Range landen, die wir dann eben aber genau durch Bottom-up dann quasi uns als Normative vorgeben.
Ja. Okay, verstehe. Das heißt, das ist ja wirklich noch ein wichtiger Punkt. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir diesen Top-Down-Ansatz von wir gucken im großen Stil und brechen das so ein bisschen runter, haben so ein paar Durchschnittswerte und dann können wir praktisch gegenläufig von der anderen Seite noch kommen mit diesen Modifiern, die dann wirklich jede Person für sich selber auch irgendwie einstellen kann. Und ich meine, das hat ja auch den Vorteil, dass das ja schon beim Einstellen dieser Modifier ist es ja so, dass man ja auch da schon anfängt, so ein bisschen zu reflektieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja eigentlich auch neben dieser Berechnung, das ist ja ein wichtiges Feature, aber ein großes Feature ist ja auch die Reflexion über das eigene Konsumverhalten. Also das ist ja eigentlich der Sinn, warum ihr das tut, oder nicht? Oder hat das...
Ja, genau.
Also genau, was wollt ihr damit eigentlich bezwecken? Das wäre vielleicht auch so eine ganz gute Frage, die auch so ein bisschen auf, wie kommen die Leute daran? Also warum macht ihr das?
Um letztlich Bewusstsein zu schärfen und also es geht darum, den Footprint zu messen, zu verstehen, wo man steht, dass man es gibt genug Leute, die denken, ich mache jetzt hier ein bisschen Mülltrennung und Kauf und Recycling oder so und fahre aber immer noch meinen dicken SUV und setzen das gar nicht in Relation und denken, sie sind schon gut und nachhaltig unterwegs. Und wenn man halt so einen ganzheitlichen Footprint aufgezeigt bekommt, wo man dann eben auch ein bisschen animiert ist durch so ein Modifier-Survey dann entsprechend auch schon zu reflektieren, ja, wo bin ich denn so ein bisschen schon nachhaltiger unterwegs, wo noch nicht. Das schult und es soll aber nicht der erhobene Zeigefinger sein, sondern erstmal wirklich helfen, ja, zu verstehen, hey, wo stehe ich überhaupt? Und wir sind halt wirklich noch meilenweit davon entfernt, eben wirklich komplett nachhaltig zu leben.
Ja, aber das finde ich erstmal ganz, ganz cool, weil ich meine, das große Problem, also wenn man jetzt darüber spricht, wie wird man nachhaltiger, dann gibt es ja immer diesen Ansatz, man richtet sich irgendwie an die KonsumentInnen oder man geht von der anderen Ebene drauf, die Unternehmen müssen irgendwie was tun, weil ja auch oft das Argument ist, keine Ahnung, eine Riesenfabrik produziert ja viel, viel mehr auf einmal an irgendwie schlechten Emissionen. Ich glaube, gibt es überhaupt gute Emissionen? Ja, CO2. O2 meine ich. Also nur Sauerstoff wäre zum Beispiel eine ganz gute Emission. Aber ne, also da gibt es ja einfach diese unterschiedlichen Ansätze oder man macht da irgendwie Gesetze. Und die größte Kritik an diesem, wir nehmen die KonsumentInnen in die Verantwortung, ist ja eigentlich, dass man sagt, die A, löst es das Problem am wenigsten und die Verantwortung ist dann auf den einzelnen Leuten ja total groß, während die aber ja alle auch noch Jobs haben und Familien und so. Und ich finde, so ein Tool, wie ihr das jetzt habt, das nimmt ja schon mal einen großen Teil der, also das nimmt ja schon mal einen Teil der Last, die damit einhergeht, weil es einfach, es ist ja anstrengend, sich sein Konsumverhalten zu hinterfragen. Oft weiß man es auch nicht genau, ne? Dann denkt man, ah, jetzt, keine Ahnung, trinke ich Sojamilch, weil es irgendwie besser, und dann stellt man fest, ach, das ist auch nicht gut, ich hätte lieber Hafermilch trinken sollen und so weiter und so fort. Also, und das wäre ja was, wo ihr schon mal irgendwie ansetzt. Aber wie stehst du zu dieser Kritik, dass man sagt, es ist eigentlich die falsche, ist gar nicht meine Meinung, aber das sagen ja Leute, der falsche Ansatz beim Konsumenten anzusetzen oder bei den KonsumentInnen.
Also es ist auf jeden Fall nicht der falsche Ansatz. Es muss einfach dazu gehören, auch die Leute als EndkonsumentInnen und Konsumenten mit ins Boot zu holen. Aber es sind letztlich alle Akteure, ich möchte fast schon sagen, gleich verantwortlich. Also mit Akteure meine ich Politik, Wirtschaft und wir als Endkonsumenten. Und es bringt halt nichts, sich die Schuld irgendwie hin und her, Schuld und Verantwortung irgendwie hin und her zu schieben. Und wer hat jetzt die meiste Verantwortung? Weil am Ende ist es halt wirklich so, dass es das, was ich eingangs meinte, mit, wenn man sich die Wirtschaft vorstellt als Angebot und Nachfrage, die Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen produzieren, das muss halt alles grüner werden. Aber der Konsum muss halt auch bewusster und genügsamer werden, weil sonst wird das alles am Ende nichts. Ja. Also nur so wird ein Schuh draus. Also stellst dir einfach wirklich so vor, wir können nicht alle zwei Teslas fahren, auch wenn die mit Ökostrom fahren. Also auch wenn dieser Tesla oder das Auto mit viel mit hoher Recyclingquote und nachhaltiger Energie. Aber wenn alle das haben wollen, so viel grüne Energie und Ressourcen haben wir halt gar nicht.
Ja.
Das heißt, da braucht es eben auch diesen maßvolleren Konsum, der eben mit Bewusstseinsbildung und Informationssystem anfängt. Um eben letztlich innerhalb unserer planetarischen Grenzen zu bleiben. Deswegen, da braucht es alle Wirtschaftsakteure und die Politik muss natürlich den Rahmen setzen. Mhm. Ja, irgendwo Anreizsysteme, aber auch wirklich mit klaren Fair- und Geboten, mit also regulatorischen, aber auch marktwirtschaftlichen Anreizen. Ja. Das ist sowieso das Allerwichtigste, weil auf Freiwilligkeit zu zählen, bei der dringend, also auf zu hoffen,
schon ein bisschen
zu setzen,
spät dafür, ne?
Klappt nur zu einem gewissen Grad. Ja. Ne? Das heißt, da ist die Politik sehr, sehr gefragt, aber natürlich auch das Engagement der Unternehmen, der Leute und ist es, glaube ich, nicht zielführend, sich die Verantwortung irgendwie hin und her zu schieben.
Das heißt, du siehst praktisch das, was ihr tut, also diesen Ansatz auch eher als ein Baustein in einem größeren Komplex, der notwendig ist, um das irgendwie zu wuppen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja,
ja, das finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Also ich bin auch, oder da habe ich auch irgendwie in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren irgendwie auch immer wieder drüber nachgedacht, dass ich so das Gefühl hatte, irgendwie, ich finde es halt so ein bisschen unfair, wenn es nur an einem Akteur hängen bleibt. Das war ja eine Zeit lang so. Also das war ja ganz lange so, dass wir alle zum nachhaltigen Konsum aufgefordert wurden und wir sollten bitte nur Plastikstrohhalme benutzen, weil die sind schlecht fürs Meer und so, und gleichzeitig irgendwie eine Milliarde Plastik durch Fischerei Materialien irgendwie durch die Fischereiindustrie im Meer. Und das finde ich ist zum Beispiel ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich da immer dachte, diese Verlagerung auf konsumiert nachhaltiger ist so ein bisschen, ist natürlich in dem Moment hinfällig, wenn die anderen Akteure nicht mitmachen. Also wenn wir alle, keine Ahnung, Pappstrohhalme benutzen und trotzdem liegen 1000 Fischernetze im Meer, das ist natürlich so ein bisschen, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das langsam so ein bisschen wandelt in die Richtung, es reicht nicht, wenn irgendwie wir nur nachhaltig konsumieren, es reicht aber auch nicht, wenn nur die Angebote geschaffen werden. Also du hast ja auch recht, wenn wir jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, wenn es die Alternativen gibt und keiner kauft sie zum Beispiel oder man kauft viel zu viel, dann ist es ja auch ein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss halt einfach Hand in Hand gehen und nur so kann es am Ende dann gelingen. Und mit am Ende gelingen meine ich immer, dass wir quasi die Net-Zero-Transformation wirklich in den nächsten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten bis Mitte des Jahrhunderts schaffen und somit dann wirklich noch das 1,5-Grad-Limit gerade noch so einhalten können. Was halt gefühlt schon out of range ist. Aber
ich würde auch nicht mehr drauf wetten, ehrlich gesagt.
Wichtig ist einfach nur, deutlich unter 2 zu bleiben. Ne? Also wenn wir dann irgendwie 1,6, 1,7, okay. Aber jedes Zehntel mehr ist halt wirklich, es gibt ja einige sehr schöne Studien, die halt zeigen, was halt die Auswirkungen sind, wenn wir halt bei 1,6, 1,7, also die Differenz zwischen 1, 1,5 und 2, dass dann wirklich, ne, bei 1,5 haben wir noch Korallen, bei 2 Grad, da sind halt die ganze Unterwasserwelt ist dann halt, also nicht futsch, aber zum Beispiel solche schönen Dinge wie Korallen sind dann weg, also die
ja auch wieder wichtig sind und.
Genau. Also da jedes Zehntel Grad zählt dann einfach und deswegen, wenn wir die 1,5 nicht schaffen, dann sollten wir uns trotzdem weiter bemühen, bloß nicht damit.
Verstehe. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Thema, wie man das jetzt mit Fintech machen kann, weil wir haben jetzt halt viel über die Lösung gesprochen. Also habt ihr das jetzt schon irgendwo an den Start gebracht? Wie benutze ich das? Also ich habe irgendwie Apps auf dem Handy, die meine Finanztransaktionsdaten auswerten und mir sagen, oh, du hast diesen Monat so und so viel für Essen ausgegeben, mach mal halblang. Aber das ist ja was Externes. Also wie bringt ihr das an Mann? Ist das eine extra App? Über eine Webseite, direkt im Online-Banking?
Es ist eine Daten- und API-Lösung für Banken und Finanzdienstleister. Mhm. Also mit Datenlösung meine ich wirklich einfach ein Daten. Nee, also das wäre dann die API, über die man einfach dann abfragen kann. Also bei der API gehen dann die Transaktionen rein mit entsprechend Geldbetrag, Lieferant, kategorisiert. Mhm. Und wir haben dann ja zu den entsprechenden Kategorien die Emissionsfaktoren. Je Land werden jährlich aktualisiert und dann können wir dann entsprechend die Footprints zurückspielen, sodass dann ein Finanzdienstleister ein entsprechendes Feature in seinem Digital Banking für seine B2C-Kunden dann eben anbieten kann. Es braucht aber keine API, also keine technische Integration. Mhm. Es geht auch einfach ein Datendownload. Mhm. Ja, das heißt, eine Bank kann uns dann einfach sagen, wir haben hier die und die Kategorien. Mhm. Ja, es können, wie gesagt, 10 sein, können aber auch 30, 40 sein. Wir mappen dann unser System darauf und stellen das dann in einem großen File dann bereit im Format der Wahl, so wie es gewünscht ist. Und dann können die das, also Thema, ne, Datensharing mit extern ist bei größeren Banken einfach noch so ein Thema. Und dann hätten sie es einfach bei sich im System, könnten die Berechnung einfach intern machen und dann das ein entsprechendes Feature im Digital Banking anbieten. Und genau, ja, wir haben einen großen Kunden gewonnen, dass die Referenzfreigabe ist leider noch nicht erfolgt, aber also, man...
Du darfst es noch nicht sagen, wer das
genau,
ist.
Genau, genau, bei so großen Unternehmen ist, da ist es halt nicht irgendwie so mal nicht, da, genau, dauert das ein bisschen, aber man kann eigentlich, also es, ja, es ist eigentlich schon hier und da bekannt, also es ist halt eine große Bank, eine große deutsche rote Bankengruppe.
Ja, ich weiß, ich glaube, also das ist eine Bankengruppe, bei der ich auch bin. Ja, ja. Welche könnte das wohl sein?
Welche könnte das wohl sein, ja.
Ja, aber cool, das heißt, das kommt jetzt auch richtig ins Rollen. Also wenn du sagst, 2019 war das Team komplett, jetzt haben wir 2022, also 3 Jahre arbeitet ihr jetzt dran und würdest sagen, jetzt geht's so los, dass ihr richtig an den Start damit geht.
Genau, also letztes Jahr sind wir halt damit an den Start gegangen und genau, jetzt sind wir aber... stellen aber auch fest, dass es eben, wir haben natürlich auch noch weitere Mitstreiter auf dem Markt, wir sind da nicht die einzigen und Banken sind halt auch nicht die schnellsten Institutionen und ne, das ist nicht deren Kerngeschäft, für die ist es ein Beyond-Banking-Ding, ja, die haben natürlich andere Baustellen, das ist, wird dann immer wieder runter priorisiert. Das
ist so ein Innovationsding für
die, das ist so ein, ja, also das ist so ein wir haben hier noch ein extra Feature, was ist das, so ein On-Top, dann hast du irgendwie so ein PFM-Feature, also Personal Finance Management, wo du dann eben deine Ausgaben kategorisiert bekommst und dann irgendwelche Analysen hinsichtlich deiner Ausgaben hast und hier kann man ja einfach on-top noch so ein, auch mit dem gleichen Kategorisierungssystem könntest du dann ja hier dann noch entsprechend dann dein Footprint angezeigt bekommen und eben noch einige weitere Elemente, dann irgendwelche Tipps und Insights, dann irgendwie so ein bisschen personalisiert auch und dann irgendwie einen Benchmark noch anzeigen. Also ich glaube, das ist so ein guter erster Start, womit man auf jeden Fall nichts verkehrt macht. Aber trotzdem, es ist halt nicht das Kerngeschäft, deswegen braucht es ein bisschen Zeit.
Ja.
Und ja, deswegen haben wir jetzt einen Kunden, sind super, super glücklich, machen dann natürlich weiter und gleisen jetzt aber auch einfach eine zweite eine Business Unit auf. Weil einfach das uns irgendwie nicht schnell genug geht und wir wollen halt möglichst viel Impact und das so schnell wie möglich und wir wollen einfach mit unserer Methode, haben uns einfach gefragt, wo sind die Stärken und das ist einfach diese konsumbasierte Bilanzierung und dass es auf Basis von Finanzdaten möglich ist, schnell und pragmatisch da einen Footprint zu bestimmen. Und so wollen wir jetzt Dienstleistungsunternehmen helfen. Also wir bauen gerade eine Webplattform, um dann eben Dienstleistungsunternehmen super einfach über deren Buchhaltungsdaten zu helfen, ihren Corporate Footprint dann eben zu tracken. Okay, und da dann haben wir dann quasi
das Konsumenten versus Unternehmen-Thema. Genau,
aber da helfen wir eben beiden. Und das finden wir eben das auch spannend, dass wir dann eben auf den beiden Seiten angreifen, wo es eben auch, damit eben ganzheitlich ein Schuh draus wird.
Ja, cool. Stimmt, das hattest du mir auch im Vorgespräch noch erzählt. Da hatten wir ja auch so ein bisschen das Thema abgesteckt und da meinst du auch noch, dass ihr da jetzt auch gerade irgendwie in der Mache seid. Aber das ist jetzt noch nicht irgendwie fertig oder so. Also da seid ihr noch dran.
Genau, also da hat jetzt gerade die Pilotphase angefangen. Da rechnen wir jetzt gerade die ersten Footprints für die ersten kleinen Unternehmen aus und machen da unsere Learnings mit echten Daten und starten jetzt gerade in den Bau der Plattform und mit der wollen wir dann Anfang nächsten Jahres live gehen.
Ja, cool. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir tatsächlich jetzt mal so eine Vorstellung davon bekommen, wie man mit Finanztransaktionsdaten irgendwie für mehr Nachhaltigkeit sorgen kann. Ich finde das spannend, weil das ist ja wirklich, wie du auch sagst, es ist ein Schritt, es ist eine Entwicklung, die da jetzt irgendwie losgeht. Es ist auch noch nicht die eine Lösung, die jetzt alles, also das finde ich auch immer sehr sympathisch, wenn Leute das nicht propagieren, zu sagen, wir haben diese eine Lösung, damit wird jetzt alles mega geil, sondern es ist aber halt eine gute Sache, die halt irgendwie funktioniert. Es ist noch ein Argument mehr, warum man vielleicht doch irgendwie weniger mit Bargeld bezahlen sollte, weil darauf basiert es ja so ein bisschen. Also wenn jetzt alle mit Bargeld bezahlen würden, dann wäre doof.
Genau. Also wir haben auch eine Emissionsintensität für Bargeld, aber das ist halt wirklich, was steckt dahinter?
Das dann so ein bisschen,
wir haben dann einfach Annahmen, was man halt mit Bargeld hauptsächlich bezahlt und das fließt dann da ein. Du wirst jetzt nicht deine Wohnung mit Bargeld bezahlen, ne? Das heißt, also solche Kategorien lassen wir dann weg. Aber natürlich, genau, da die Gesellschaft bewegt sich dahin, dass es eben bargeldloser wird und das ist dann natürlich für solche Lösungen auch vorteilhafter, weil man da weniger Blackboxes hat auf jeden Fall.
Total.
Ja. Aber ein Punkt noch, weil du gerade sagtest, es ist natürlich hilft der Nachhaltigkeit, also auf jeden Fall, das ist natürlich, aber es ging jetzt eben viel um Messung oder eigentlich haben wir ja, ne, dass man sein Footprint einfach auf diesem Wege gemessen bekommt.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Und letztlich muss es ja um Reduktion gehen,
ja,
ne, dass man dann versteht, okay, hier sind meine größten Big Points, hier könnte ich am meisten tun und dann muss man es eben muss man eben ins ins Handeln kommen. Das ist ja das Eigentliche. Das, aber natürlich ist die Messung erstmal, ne, man muss erstmal wissen, wo man steht, um das, wissen zu können, wo man angreifen muss.
Das ist ein bisschen wie mit so Fitness-Apps oder mit so Meditations-Apps, davon, dass man die App auf dem Handy hat. Hat man ja noch nichts gemacht, aber man hat schon mal das Gefühl, ach geil, ich bin jetzt ja schon mal hier angemeldet und man muss es dann halt noch irgendwie umsetzen und durchziehen und so. Aber es erleichtert es halt eben und das ist ja das Coole. Also es macht es ja einfach so ein Ticken, es nimmt einem ja die grundsätzliche Arbeit nicht weg, also in dem Fall zum Beispiel die Reduktion, der Verzicht vielleicht auf Dinge, aber es macht es ja ein bisschen leichter überhaupt erstmal zu sehen, worauf muss ich denn verzichten und ja im Endeffekt auch effizienter, weil vielleicht verzichtet man einfach auch oft auf falsche Sachen. Also wenn man sagt, das ist gar nicht so das Problem, hier guck mal, das, was du da regelmäßig kaufst, das hat eine viel größere Emission. Wenn du das reduzierst, dann kannst du dreimal das andere dafür irgendwie noch kaufen. So.
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist ja gerade das Schöne auch an Finanzdaten, dass man da diesen ganzheitlichen Blick hat und dann eben an der richtigen Stelle angreift. Dann eben, ne, wenn man, das ist das Beispiel, ich fahre jetzt hier zum mit dem SUV zum Bio-Einkauf, dann ist es egal letztlich, ob du da jetzt zu der Bio-Zucchini greifst oder nicht oder regional, wenn du dann wieder dein SUV volltankst, dann weißt du, wo der Big Point ist. Und so kann man dann ja eben gerade über Finanzdaten, weil das ganzheitliche Bild hat eben, ist ein sehr guter Startpunkt. Ja.
Das erinnert mich gerade, ich habe letztens, ist völlig anderes Thema jetzt, aber ich habe letztens einen Typen gesehen, an der Hauptstraße ist der rechts gefahren, also wirklich eine Hauptstraße, vierspurig, ne? Also Hauptstraße, eine vierspurige Straße und hat seinen Hund Gassi geführt, das kennt man ja manchmal so im Wald, dass Leute so mit dem Auto durch den Wald fahren und dann den Hund an der Leine.
Ja, ja.
Das finde ich ja schon ultra absurd, aber das war an einer vierspurigen Straße, ganz rechts ist der langsam und der Hund ist auf dem Bürgersteig daneben hergefahren. Und da könnte man sich auch mal überlegen, ob das so gut ist für den Carbon Footprint.
Ja.
Also da muss ich gerade irgendwie dran denken, weil das ähnlich absurd ist, wie mit dem SUV zum Bio-Supermarkt zu fahren und sich dann eine Bio-Zucchini zu holen und sich dann abends auf die Schulter klopfen und zu sagen, habe ich gut gemacht.
Ja, ja,
ich das ist die Welt. Ja.
Da lügen sich viele, also sind sich dessen einfach nicht bewusst oder lügen sich halt auch gerne was in die eigene Tasche. Ja. Das ist halt, da ist der Mensch halt gut drin.
Ja.
Und das ist dann mal so, mal eine Kombination. Und da, genau, braucht es einfach Informationstools. Ne? Ja. Aber Informationstools sind eben nicht alles. Ne? Ich glaube, Grenzen hattest du ja auch erwähnt.
Ja.
Ne? Da braucht irgendwann, geht's halt nicht weiter, beziehungsweise du erreichst damit auch nicht alle Menschen.
Ja.
Und wo du dann, da sind wir dann beim Thema CO2-Steuern, dass du dann halt Konsum irgendwie
besteuerst und damit lenkst.
Und so eben besser lenken kannst.
Wie bei Zigaretten.
Genau, genau. Aber das alleine wäre aber auch nicht die Lösung, weil dann hättest du irgendwo schöne Lenkungswirkung, angenommen, sie ist mal wirklich effektiv implementiert, aber trotzdem, du willst ja trotzdem auch bewusst mehr Bewusstheit in der Menschheit schaffen für eben, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und deswegen brauchst du einfach auch die Informationstools.
Das ist ein bisschen wie bei Kindererziehung, ne? Also auf der einen Seite muss man schon klar sagen, was gewünscht ist, aber es macht immer mehr Sinn, auch ein bisschen zu erklären, warum man das jetzt tun sollte.
Ja, genau, genau. Das ist eine gute Analogie, ja.
Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Wir haben noch zwei Kategorien, die wir noch machen müssen.
Okay.
Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal inhaltlich so einen kleinen Cut, weil ich glaube, wir haben das Thema jetzt irgendwie ganz ausführlich besprochen und ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwie ein besseres Bild und ich denke, die ZuhörerInnen auch. Und unsere Kategorien, die machen wir halt jede Woche, weil es ein Podcast und Podcasts haben immer feste Kategorien, wenn man das einfach so macht. Das ist immer ein gutes Argument, etwas zu tun, weil das macht man halt einfach so.
Okay.
Und zwar, die erste Kategorie, die nennt sich der Tech-Changer. Da geht es darum, dass bei jedem von uns ja irgendwie, irgendwann im Leben gab es vielleicht mal so eine technische Neuigkeit in deinem Leben. Das muss auch gar nicht sein, dass das da erst rausgekommen ist. Aber in dem Moment, wo du das entdeckt hast, die für dich grundlegend was verändert hat. Wo du irgendwie gemerkt hast, ach krass, das macht jetzt was mit mir. Also ich kann mal ein Beispiel geben. Wir hatten schon Sachen, klar, wir hatten tausendmal das iPhone, logisch. Die AirPods waren auch sehr gerne genommen, das Internet, aber es gab auch Dinge wie ein Taschenrechner oder eine Heizdecke, war auch alles da. Ich kann zum Beispiel, ich habe einen neuen Tech-Changer, es ist eigentlich auch nicht wirklich technisch, aber man braucht Strom und dann ist es ja irgendwo Technik. Ich habe jetzt einen Airfryer und ich finde es mega geil.
Ein Airfryer?
Ja.
Also das hol mich da nochmal kurz ab, was fryst du damit?
Also das ist praktisch wie ein kleiner Ofen. Und du kannst darin frittieren, aber mit ganz wenig Fett. Und darin werden selbstgemachte Pommes mega geil, Grillgemüse und all so ein Kram. Und du hast halt einfach so eine kleine Dings, dann machst du das rein, dann schiebst du das da rein, drehst einen Timer hoch und dann airfried der das. Und dann kriegst du halt leckere Pommes mit einem Esslöffel Öl und
das und spart. Und ist nicht mega sapschig in Öl, sondern es ist halt, das klingt spannend.
Ja. Und ich benutze den irgendwie mega viel, auch für so Grillgemüse und so, das ist, seitdem ich den hab. Also der nächste Tech-Changer wird dann noch ein Reiskocher, weil dann muss ich eigentlich nur noch irgendwelche Schubladen zumachen und kann aus dem Zimmer gehen und komme ich rein und dann ist das Essen fertig. Ja.
So, und jetzt möchtest du das von mir wissen?
Ja, also wenn dir was einfällt.
Ja, ich habe schon parallel versucht, drüber nachzudenken, aber puh, so ad hoc. Also ich finde gerade, für mich hat mein E-Bike halt super viel geändert.
Ja, das ist ein perfekter Tech-Changer.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der so perfekt ist, aber das ist so das, was mir jetzt gerade einfällt.
Doch, das ist mega gut.
Ich weiß nicht, wann ich im Großraum Hamburg oder Norddeutschland irgendwie mal in die Bahn gestiegen bin oder geschweige denn Auto, habe ich ja nicht. Aber das ist einfach, man ist so schnell unterwegs und das hat so viele Vorteile.
Ja. Du kommst nicht verschwitzt zur Arbeit.
Ja, genau. Ja. Du kannst weite Strecken zurücklegen, du hast deine Bewegung, deine frische Luft, kommst aber nicht verschwitzt an. Es ist, kann ich auch irgendwie für längere Fahrten mal an die Ostsee nutzen und dann. Also das, ja, genau, das hat das schon echt viel verändert, ja.
Ich finde es immer so absurd, wenn Leute auf E-Bikes fahren, weil die normalerweise, wenn Leute schnell Fahrrad fahren, dann siehst du das an der Körperhaltung, dann gucken die angestrengt, dann und auf so einem E-Bike sitzen Leute immer so viel zu entspannt dafür, dass sie gerade 50 km/h gefühlt fahren. Also das finde ich total absurd. Aber ja, ist ein mega guter Tech-Changer, also kann ich mir vorstellen, dass das für viele, ich kenne auch Leute, die das tatsächlich auch statt Auto haben und damit einfach zur Arbeit fahren und damit mega happy sind. Ist echt gut.
Ja.
Kommen wir zur zweiten Kategorie, die ist auch ein bisschen einfacher, keine Sorge. Und zwar ist das einfach eine Empfehlung. Der Hintergrund ist der, wir haben ja wirklich jede Woche Gäste aus allen möglichen Fachbereichen mit allen möglichen Hintergründen. Und wir wollen einfach von denen allen irgendwie Empfehlungen für Dinge einholen, die sie begeistern. Also gibt es irgendwas, was dich persönlich begeistert aktuell? Das kann wirklich alles sein. Also da bist du völlig frei. Das kann eine Serie, ein Buch, ein Film, ein Lied, eine Tätigkeit, ein Computerspiel, was auch immer sein. Irgendwas, wo du sagst, ah, das huckt mich gerade oder das finde ich gerade cool. Ich fange sonst erstmal an, wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest.
Ja, vielleicht machen wir das doch gerne wieder so rum.
Ja, gerne. Ich habe tatsächlich letztens mal wieder Magic gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Magic the Gathering, dieses Kartenspiel, was man früher auch so in der Schule gespielt hat.
Ja, doch, ja. Da klingelt was.
So ein Sammelkartenspiel. Mhm, und ich hatte halt noch Karten, haben wir das gespielt. Und das macht super viel Spaß. Also es gibt es ja auch für einen Computer als Magic Arena, wo du halt online dann spielen kannst. Aber irgendwie so Kartenspiel mit Freunden ist halt schon nochmal irgendwie ein Ticken geiler und das kann ich sehr empfehlen, einfach mal sich irgendwie so zwei Starterdecks zu kaufen und einfach mal eine Runde Magic zu spielen, weil das irgendwie ein niceres Kartenspiel ist als Rommé oder Canasta in meinen Augen, weil es ein bisschen mehr Strategie ist und ein bisschen auch weniger so auf Glück ankommt und das kann ich sehr empfehlen.
Okay, spannend. Behalte ich im Hinterkopf. So, jetzt bin ich dran. Es kann alles sein, ne?
Alles.
Also im E-Bike habe ich ja schon gesagt, das kann ich jetzt schlecht nochmal sagen, ja, weil das kann ich definitiv auch empfehlen. Nee, aber komm, da zauber ich jetzt noch was aus dem Hut. Also wenn das wirklich alles sein kann und wir reden ja, also Klimawandel oder Bekämpfung des Klimawandels ist einfach mein Thema, womit ich tagtäglich einfach, wofür ich tagtäglich brenne. Und wir reden hier, ne, wir sind irgendwie an einem Informationstool dran und wollen Menschen, Unternehmen dabei helfen, das besser zu verstehen, zu reduzieren. Aber um den, wir haben ja heute auch über so ein bisschen höher geflogen und hatten ja auch mal ein bisschen Perspektive dann, ein bisschen eine höhere Perspektive eingenommen. Also Stichwort Bildung einfach. Und da finde ich, habe ich letztens mal wieder klimareporter.de gelesen. Ein bisschen Werbung kann man ja hier machen.
Ja,
ne?
kannst ja für alles Werbung machen.
Die werden sich freuen. Also das finde ich einfach, wenn man einfach sich durch die Medienlandschaft liest, wir haben einfach gerade sehr viele Dinge, Krisen, Herausforderungen. Aber wie gesagt, Klimawandel ist halt so das Fundamentalste und da die Informationssammlung finde ich eigentlich sehr spannend, weil es ja, politisch, aber auch naturwissenschaftlich.
Also auf klimareporter.de.
Ja, ja, genau. Einfach da sich ein bisschen durchstöbern. Da hat man eigentlich immer, ist man gut abgeholt.
Okay, ja, das finde ich cool. Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ja, perfekt. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich jetzt auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Ja, also ich würde sagen, also mir hat es erstmal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall.
Ja, gerne, gerne. Fand ich auch, ja. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören und auch an die Leute, die jetzt gerade sozusagen das erst im Internet dann hören, auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es irgendwie noch Fragen oder Anregungen oder sowas gibt, dann schreibt uns einfach jederzeit an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter techundtrara oder netzpiloten. Und dann kommt ihr irgendwie an und falls es noch Fragen sind an Juri, dann leiten wir die einfach weiter und dann kriegt ihr da auch eine Antwort. Gut. Dann vielen Dank und ciao.
Jo, ciao, ciao, auch von meiner Seite. Danke, Moritz.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.